Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Massimo Majo.
Pop und Politik, das geht in Großbritannien meist besonders gut zusammen. Das ist ein Song von 1988 von Boy George, damals laut mitgesungen und mitgetanzt von vielen jungen und queeren Menschen. Denn dieser Clause 28, gegen den hier angesungen wird, das war ein Paragraph von der Thatcher-Regierung damals. Und er hat es unter Strafe gestellt, an Schulen positiv über Homosexualität zu sprechen. Ein homophober Paragraph, der erst vor 20 Jahren wieder gekippt worden ist. Und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum dieses Kippens gibt es wieder Musik zu diesem Gesetz. Und zwar diesmal ein Musical über britische Politikgeschichte. Und das schauen wir und hören wir uns an in 10 Minuten hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gestern war ein aufregender Tag für alle Weltraumfans und alle Astronautinnen und Astronauten, denn die NASA hat endlich mal neue Raumanzüge vorgestellt. 40 Jahre lang hat es immer nur dieses eine gleiche Raumanzugmodell gegeben und jetzt, nach 10 Jahren Entwicklung, gibt es einen neuen Anzug bei der NASA, weil 2025, da will die NASA ja wieder Mondmissionen starten und da sollen die Astronautinnen und Astronauten dann eben diesen neuen, leichten, schlanken Anzug tragen, wie es heißt. Was dieser Anzug genau kann, wie gelungen der ist, das bespreche ich mit der Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler. Sie hat lange für die EADS gearbeitet, den großen europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern. Und mittlerweile ist Claudia Kessler Geschäftsführerin einer Initiative, die erste deutsche Frau ins All bringen soll. Herzlich willkommen, Frau Kessler.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke.
Als Sie gestern die Bilder gesehen haben von diesem nagelneuen, 10 Jahre lang entwickelten Raumanzug, was haben Sie da gedacht? Gefällt er Ihnen?
Ja, ich fand ihn sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Also der hat ja wirklich auch, was mir ganz besonders dran gefällt, ist, dass er größenverstellbar ist. Wirklich auch für Männer und Frauen. Ich habe ja gelesen von der NASA, der soll für 90% der US-Bevölkerung passen. Und das ist eine Rieseninnovation. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch dran erinnern. Vor ein paar Jahren hatten wir das mit dem Spacewalk der Frauen auf der Raumstation. Und dann wurde festgestellt, dass der Anzug für die Frau zu groß war. Und sie konnte nicht rausgehen. Das Problem werden wir also mit diesem Anzug nicht mehr haben.
Das ist super. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob der für Frauen und für Männer gleichermaßen gilt. Aber das ist quasi eine der Erneuerungen.
Genau, der ist wirklich so anpassbar jeweils, dass er für Männer und Frauen ist.
Und was noch? Also da gab es ja jetzt 10 Jahre Entwicklung. Was sind denn die großen Unterschiede zu dem Vorgänger? Was kann dieses Teil, was das vorher nicht konnte?
Ja, also er ist sehr, sehr viel flexibler. Es geht ja nicht nur um die Raumanzüge, die es im Space Shuttle gab, bis vor 40, also die 40 Jahre alten, sondern es geht ja wirklich um eine Mondmission, das heißt mit sehr viel mehr Anforderungen für den Einsatz auf dem Mond, wo nochmal ganz andere Temperaturen herrschen. Die Astronauten sollen auf dem Südpol des Mondes landen und dort in Höhlen und Kratern den Mondboden erforschen. Da kann es bis zu minus 400 Grad kalt sein. Und trotzdem will man es natürlich warm haben im Anzug. Also der hat ein unglaublich gutes Thermalsystem. Gerade auch in den Schuhen sind da nochmal extra Folien eingebaut worden, die also wirklich dann gerade die Füße warm halten. Und er ist aus einem Stück. Das draußen ist ja Vakuum auf dem Mond. Das heißt, sie brauchen den kompletten Sauerstoffversorgung, die komplette Luftversorgung und auch die komplette Zirkulation der Feuchtigkeit, denn wir Menschen spitzen ja wahrscheinlich, wenn es wieder minus 400 Grad hat draußen. Also da ist eine ganze Menge Technologie drin.
Ja, schön. Man hört da Ihre Begeisterung raus und hört auch raus, dass Sie da eine Ahnung von haben und eine Vorstellung, was es überhaupt bedeutet, so ein Ding zu tragen. Vielleicht können Sie uns das mal ein bisschen schildern. Also Sie haben ja auch Trainingsanzüge entwickeln lassen für Frauen hier in Deutschland. Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn man so ein Ding trägt?
Ja, also das Schwierigste, ich meine, im Endeffekt ist es, sag ich mal, fast vergleichbar mit einem sehr großen Skianzug oder wenn jemand mal auf einer Expedition war, wo es kalt war im Norden oder so, dann wirklich bei uns auf der Erde hat es vielleicht mal minus 20, minus 30 Grad draußen und dann bewegt man sich ja schon schwer, weil man viele Schichten anhat. Eines der schwierigsten Dinge ist sicher das Arbeiten mit den Handschuhen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit Ihren dicken Skihandschuhen vielleicht die Schraube an Ihrer Brille festziehen sollen, einen Schraubenzieher oder sowas in der Art, Das ist also schon sehr, sehr schwierig. Da werden natürlich auch Geräte entwickelt, die speziell dafür da sind, aber die Astronauten sollen zum einen forschen, zum anderen auch eine Station auf dem Mond aufbauen. Das heißt, sie machen das ja heute auch auf der Raumstation, da müssen Dinge repariert werden im freien Weltraum. Und das muss man immer mit diesen Handschuhen machen. Also das ist sicher das Schwierigste. Für einen Menschen, der es nicht gewohnt ist, ist es schon ein bisschen klaustrophobisch, so einen Helm aufzusetzen, weil man ja kein Visier hochheben kann, wie beim Motorradhelm zum Beispiel. Also man ist ja wirklich eingeschlossen, muss sich darauf verlassen, dass die Sauerstoffversorgung funktioniert, wie beim Tauchen unter Wasser. Man hat diesen Rucksack auf dem Rücken mit der ganzen Versorgung und ist hermetisch in dem Anzug verriegelt sozusagen.
Also dann,
einsteigen tut man über den Rücken. Da gibt es also am Rücken die Öffnung, wo dann danach auch diese Art Rucksack drauf ist, die ganze Versorgung enthält.
Ja, also da merkt man, es ist nicht nur der Anzug, sondern man muss sich da natürlich auch jahrelang darauf vorbereiten, dass man so ein Ding überhaupt tragen kann und damit dann zurechtkommt. Sie machen das, Sie bereiten Frauen darauf vor, ins All fliegen zu können. Sie sind Geschäftsführerin einer Initiative, dieastronautin.de. Das ist ja jetzt bei der NASA-Mission 2025 so, dass da eine Astronautin auch mitfliegen soll. Wie ist es denn hier in Deutschland? Wo stehen Ihre Bemühungen hier gerade?
Ja, wir finden es super toll, dass endlich die erste Frau zum Mond fliegen soll mit der NASA in 2025. Mhm. Und wir finden es sehr, sehr schade und peinlich für Deutschland, dass immer noch keine deutsche Astronautin im All war und dass Deutschland anscheinend politisch darauf auch keinen Wert gelegt wird, dass wir da für Gleichberechtigung sorgen. Denn es waren 12 deutsche Männer im All, 12 deutsche Astronauten, aber Deutschland ist absolutes Schlusslicht, auch international, was das Thema Frauen im All betrifft. Australien hat gerade verkündet, dass jetzt eine australische Ingenieurin bei der Europäischen Raumfahrtagentur als Astronautin trainiert wird. Deutschland hat immer noch keine Astronautin im Rennen. Die haben 2 ausgewählt bei der Europäischen Raumfahrtagentur, die sind im Reserveteam. Wir von der Astronautin GmbH haben 2 Astronautinnen ausgebildet, die sind flugbereit. Aber Deutschland ist nicht bereit, den Preis für das Ticket ins All zu zahlen.
Okay, aber zumindest entwickelt sich da was voran und den Anzug für Frauen und Männer, den gibt es ja jetzt scheinbar auch. Eine letzte Frage, der Anzug, der gestern vorgestellt worden ist, der war ja dunkel. Die Bilder davon, das sind alles schwarze Anzüge, dabei können die aber gar nicht schwarz sein, sondern die werden dann weiß sein. Was hat es mit dieser Farbe auf sich?
Ja, die sind tatsächlich, es hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass die tatsächlich in schwarz, also in den Firmenfarben von Axiom quasi vorgestellt wurden, mit diesem Orange und diesem Blau, weil man das Design so ganz toll findet. Ist ja auch von einer super Designerin entwickelt worden. Aber da wird nochmal eine Schicht weißer Folie drüber kommen, weil es auf dem Mond natürlich, wenn die direkte Sonneneinstrahlung ist, dann sehr, sehr heiß werden kann. Der Anzug sich, wenn er schwarz wäre, auf bis zu 150 Grad aufheizen könnte, was dann sicher unangenehm ist, wenn man drin steckt.
Okay.
Also deswegen wird der fertige Anzug weiß sein und so, wie man die früher auch von den Apollo-Anzügen kennt. Wahrscheinlich wird dann nicht ganz so viel vom coolen Design übrig bleiben und von den einzelnen Details zu sehen sein. Deswegen hat man jetzt quasi das Innenleben vorgestellt.
Dass das einmal cool aussehen kann und dann so, wie wir es auch kennen, in weiß. Das sagt die Raumfahrtingenieurin und Geschäftsführerin dieser Initiative, dieastronautin.de, Claudia Kessler, über diese nagelneuen Raumanzüge der NASA. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja so manche Gesetze, da staunt man immer wieder, wie jung die sind. In Großbritannien zum Beispiel ist es erst 20 Jahre her, dass es zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrern erlaubt worden ist, in ihrem Unterricht positiv über Homosexualität zu sprechen. Bis 2003 gab es in Großbritannien die sogenannte Section 28, das war ein Paragraf, der das eben strafbar gemacht hat, in Schulen, in Gemeinden Werbung für Homosexualität zu machen, also faktisch irgendwas zu sagen, was als Werbung ausgelegt werden könnte. Und das hat im Alltag dazu geführt, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich gar nicht mehr über Homosexualität gesprochen haben und nicht aufklären konnten. Und jetzt, 20 Jahre nach dem Ende von diesem Paragraphen, gibt es in London ein Musical zu dieser Geschichte dieses Paragraphen. Robert Rothiffer ist unser Reporter in London, hat sich die Show angesehen. Robert, dieses Stück Das Stück heißt After the Act und wenn ich das richtig verstehe, ist es ein bisschen ein Sprachspiel, oder?
Ja, genau, also ein mehrfaches. Einerseits heißt After the Act natürlich also nach dem Sex, also nach dem Geschlechtsakt. Und andererseits ist ja ein Act aber auch ein Gesetzesbeschluss und After the Act ist in diesem Fall auch ein bisschen so die Selbstdefinition der Gruppe dahinter, Breach Theater, die das ausgeheckt hat, also diese vier DarstellerInnen und zwei MusikerInnen, die man auf der Bühne sieht, die sind allesamt zu jung, um sich an diese Auseinandersetzungen rund um die Einführung der Section 28 jetzt zu erinnern, aber sie sind andererseits after the act, also unter dieser Section 28 alle aufgewachsen. Also sie wurden in Schulen unterrichtet, wo das Lehrpersonal, wie Sie gerade gesagt haben, im Sexualkundeunterricht, also auch im Umgang mit psychischen Problemen der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, gar nicht über Homosexualität sprechen durfte. Also ich habe nach dem Stück dann mit einer der DarstellerInnen, E.M. Williams, gesprochen, die mir diesen Aspekt aus ihrer persönlichen Sicht erklärt hat.
Es ist eine sehr interessante Art, Theater zu machen, denn es ist historisch, die Leute kennen die Story, sind sich aber nicht bewusst, wie sehr sie selbst davon betroffen waren. Wir gingen zur Schule, als der Paragraph als Section 28 galt. Wir alle kannten Leute, die schwul oder lesbisch waren, durften aber nicht darüber sprechen. Es gab sehr präsente LGBTQIA+-Persönlichkeiten im Radio und Fernsehen, aber gleichzeitig wurden sie unterdrückt. Man lebte in einer wilden Parallelwelt, als drehte man ein bisschen durch. Das ist, was die Repression der Section 28 mit einem machte.
Das finde ich spannend, dass es ein historischer Stoff ist und dass es natürlich politisch relevant ist und dass man da eigentlich eher vielleicht an so einen ernsten didaktischen Vortrag denkt oder sowas, wenn man sowas behandelt. Aber jetzt ist ein Musical draus geworden. Wie wird das denn inszeniert?
Ja, also alle Texte in diesem Musical sind wörtliche Zitate. Also sowohl die gesprochenen als auch die gesungenen. Also einerseits sind sie ein direktes Ergebnis, also Mitschriften von Interviews, die die beiden AutorInnen des Stücks mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen geführt haben, gab es einen Aufruf dazu. Und andererseits kommen sie aus zeitgenössischen Medienberichten, Parlamentsdebatten und so weiter. Also da wird auch darstellerisch viel ironisiert. Und zum Beispiel kommt eine tatsächliche Parteitagsrede von Maggie Thatcher vor, einer der besten Songs des Stücks, wo sich eine der Darstellerinnen so richtig in die Iron Lady verwandelt. Aber ich war vor allem selbst überrascht, was für einen starken emotionalen Gehalt dieses Stück hatte. Also weil eben diese selbst erlebten Stories, zum Beispiel aus dem Schulalltag, sehr nachfühlbar machen, wie sich eben diese Diskriminierung angefühlt hat, wie zum Beispiel Teenager mit der AIDS-Panik auch der 80er und der Todesangst fertig werden mussten, die damit einherging. Also in einem der berührendsten Monologe zum Beispiel geht es um die Praxis der sogenannten Konversionstherapie in bestimmten religiösen Communities und es war derart berührend, dass ich eben die Darstellerin E.M. Williams gefragt habe, ob diese schon ziemlich schockierende Schilderung konkret von ihr selbst erlebt war.
Nichts davon sind meine eigenen Worte, aber es ist sehr nah dran. Ich hatte mein Coming-out wegen dieser Unterdrückung erst mit 28. Dazu kam noch meine jamaikanisch-irische Herkunft. Denn leider gibt es viele Länder in der Karibik, wo Homosexualität immer noch illegal ist. Es ist also eine enge Parallele zu meiner eigenen Geschichte, auch was das Aufwachsen mit der Kirche betrifft.
Ja, also da würde ich auch noch hinzufügen, das ist auch eine der interessanten Nebenerkenntnisse, die After the Act liefert, weil wenn man nämlich gewohnt ist in Sachen LGBTQ-Rechte jetzt auf andere Länder aus dem sogenannten globalen Süden herabzublicken, ist es auch irgendwie durchaus wertvoll und informativ, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Sie gerade vorhin auch gesagt haben, wie kurz es eigentlich her ist, dass ausgerechnet in Großbritannien, ja, wo es so eine sichtbare LGBTQ-Community gibt, im Parlament und in der Öffentlichkeit Schwule und Lesben so ganz offen, geradezu hysterisch homophob als korrumpierender Einfluss auf Kinder dargestellt worden sind. Ja, und die Erinnerung an den Widerstand dagegen, die hat natürlich dann auch ein bisschen was Erhebendes an sich. Also zum Beispiel die dramaturgisch sehr gelungene Darstellung der Euphorie der großen Anti-Section 28-Demo im Februar 1988 in Manchester mit 20.000 Teilnehmenden, einer der größten Demos, die es in Manchester überhaupt gegeben hatte. Also selbst wenn man weiß, dass diese Bewegung in diesem Fall keinen Erfolg hatte, aber der Widerstand gegen die Section 28 hat dann trotzdem, wie das so oft vorkommt, auf paradoxe Art eben auch eine Dynamik gehabt, einen Anlass gegeben, sich zu organisieren.
Und das wurde dann besonders emotional inszeniert, wenn ich Sie richtig verstehe. Hatten Sie dann den Eindruck, dass das Stück vielleicht allgemein die 80er damals so ein bisschen romantisiert, als besonders kämpferisch oder so gegen die damaligen Verhältnisse?
Ja, das stimmt. Also so jetzt im Vergleich zu jetzt, wo sozusagen alles anerkannt ist und man irgendwie so das Gefühl hat, offene Türen einzulaufen oder einzurennen oder auch nicht. Also ein bisschen revolutionäre Nostalgie ist schon dabei, wie das ja bei progressiven und emanzipatorischen Bewegungen auch immer wieder der Fall ist. Also das Glorifizieren der Anfänge, der Heldenhaften, das hat schon eine magnetisierende Wirkung und ist auch richtig so, finde ich. Aber ich glaube, vor allem, dass es eine andere Sicht auf die 80er wirft, als die, die uns jetzt schon seit Jahren dieses 80s Revivals, das ja nie aufhört, präsentiert wird. Also so große Schulterpölster, Dauerwellen, Hosenträger und so weiter, alles ist Neon und glitzert. Also so wie ich mich selbst jetzt als Tourist und Teenager an die 80er in Großbritannien damals erinnere, wie ich sie erlebt habe, war diese Zeit tatsächlich schon faszinierend, aber auf eine für mich ganz andere Art, die hier schon zur Geltung kommt, weil dieses Land eben einerseits konservativ regiert war, andererseits eben gerade dadurch eine sehr attraktive so Widerstandsenergie in der Jugend spürbar wurde. Also es gab einen ganz starken Generationenwiderspruch und der kommt uns ja heutzutage auch wieder nicht fremd vor. Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle gegen Ende des Musicals, wo auch ganz klar jetzt eine Beziehung parallele hergestellt wird zwischen der damaligen Gay and Lesbian Liberation und den heutigen, auch sehr hitzigen Debatten, beziehungsweise auch der Panik rund um Transgender-Identitäten. Also Ian Williams selbst, non-binär, hat mir das nach dem Stück dann auch bestätigt.
I think there's a lot of young queers and young gay and lesbians that don't know this story in their 20s or younger. And they are
viele junge Queers, Schwule oder Lesben kennen diese Geschichte nicht. Sie glauben, ein Coming-out wäre keine große Sache. Sie erinnern sich nicht an die absolute Stille, die rund um das Thema herrschte. Dazu kam noch die AIDS-Epidemie und die große, damit verbundene Angst. Da gibt es wiederum einige Parallelen zur Transgender-Community von heute. Denn um die herum gibt es auch viele Ängste. Aber so wie beim Glitzer und Glamour der 80er Jahre gilt, es ist erlaubt, solange wir unterhaltsam sind.
Ja, der Stoff hat natürlich viele Bezüge zur Gegenwart und die Bewegung geht natürlich auch immer weiter. Aber bleiben wir mal bei diesem Stichwort, das sie da gerade genannt hat, unterhaltsam. Mhm. Würden Sie denn sagen, insgesamt ist es ein unterhaltsames Musical? Funktioniert es als Stück?
Ja, also ich muss zugeben, als ich im Vorfeld gelesen habe, das Musical sei von Billy Bragg, Meatloaf und Bonnie Tyler inspiriert, hat es nach einer eher bedrohlichen Stilmischung für mich geklungen, aber es funktioniert tatsächlich, also nicht zuletzt, weil auch zum Beispiel die Bösewichte, also wenn ich das so sagen darf, die homophoben Eltern, die sich zusammenrotten, damit die Kinder in der Schule nicht über Homosexualität unterrichtet werden dürfen, also auch die kriegen wirklich gute, mitreißende Songs zu singen. Und die musikalischen Einflüsse, die da zitiert werden, die hört man jetzt nicht zu eindeutig durch. Also es sind schon Sounds der 80er, die Synths der Pet Shop Boys und so hört man durch, aber es ist keine jetzt, es ist jetzt nicht eine dem Thema gerecht umgeschriebene 80s Hit Compilation oder so. Also das ist durchaus originär und ich muss dazu sagen, also das Stück läuft jetzt noch bis Anfang April im New Diorama Theatre in London, falls wer nach London fährt, nahe dem Regent's Park ist das. Aber ich glaube, ich fände ja, es ließe sich, obwohl es jetzt spezifisch britisches Thema ist, durchaus auch exportieren nach Deutschland.
Das wäre spannend. Könnte ja vielleicht so ein nächstes Robert-Rotifer-Projekt werden, oder?
das weiß ich nicht. Ich würde das eher Bridge Theater überlassen. Die machen das selbst schon sehr gut.
Jetzt auf jeden Fall erstmal in London zu sehen, dieses Musical After the Act heißt es, über diesen homophoben britischen Paragraphen Section 28, der vor genau 20 Jahren gestrichen worden ist. Vielen Dank nach London, Robert-Rotifer.
Danke ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die Bundesländer haben Energiehilfen für Kultureinrichtungen freigegeben. Damit können Kulturorte und die Kulturveranstalter ab dem 1. April Anträge stellen. Der Deutsche Kulturrat zeigte sich erleichtert. Geschäftsführer Zimmermann erklärte, der Kulturbereich sei erst durch die Corona-Krise und dann durch die Energiekostenkrise schwer unter Druck geraten. Er sei sehr froh, dass nun ein weiteres Hilfsprogramm an den Start gehe. Der sogenannte Kulturfonds Energie läuft bis zum 30. April 2024. Insgesamt steht 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Damit sollen Mehrkosten für Gas und Fernwärme ausgeglichen werden. Die Dramatikerin Sivan Ben Yishai wird mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Sie soll die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung während des Theatertreffens im Mai erhalten, wie die Stiftung Preußische Seehandlung mitteilte. Die Dramatikerin sei am Firmament des deutschsprachigen Theaters erschienen wie ein Komet.
Geschrieben hat sie beispielsweise Bühnenbeschimpfung, Like Lovers Do, Memoiren der Medusa und Wounds Are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin. Der Theaterpreis wird seit 1988 vergeben. Bisher erhielten ihn etwa die Schauspielerinnen Sandra Hüller, Corinna Harfuch und Sophie Reuss. Der US-Schlagzeuger Jim Gordon ist tot. Wie der Rolling Stone und andere Medien berichten, starb der Drummer, der unter anderem Eric Claptons Layla mitgeschrieben hat, am Montag im kalifornischen Vacaville. Er wurde 77 Jahre alt. Jim Gordon gehörte in den 60er und 70er Jahren zu den besten Rock'n'Roll-Schlagzeugern. Er begleitete alle Musikgrößen dieser Zeit bei ihren Studioaufnahmen und erhielt einen Grammy. Ende der 70er Jahre erkrankte Gordon an Schizophrenie und tötete 1983 seine Mutter. Dafür saß er bis zu seinem Tod in einer Nervenheilanstalt. Wissenschaftler in den USA haben den Dinosaurier mit dem bisher längsten Hals rekonstruiert. Den Forschenden an der Stony Brook University in New York zufolge misst der Hals von Mamenchisaurus sinocanadorum 15 Meter. Das entspricht der Länge von etwa 6 Giraffenhälsen. Diese Saurierart lebte vor mehr als 160 Millionen Jahren im heutigen Ostasien und in anderen Teilen der Welt. Fossile Überreste waren 1987 in China entdeckt worden. Der extrem lange Hals machte etwa die Hälfte der Gesamtlänge der Tiere aus. Die Tiere hatten zudem etwa 4 Meter lange Rippen, die den Hals zwar stabil, wohl aber auch eher unbeweglich machten.
Luftkrieg, Bomben aus der Luft machen ganze Städte kaputt, dem Erdboden gleich, wo eben noch Wohnhäuser standen oder Supermärkte, Schulen, Büros, bleiben nach den Bomben nur Ruinen und Trümmer. So wie wir es auch in der Ukraine derzeit sehen, in der ukrainischen Stadt Mariupol zum Beispiel, wurden 90% der Gebäude beschädigt durch russische Bomben und Flugkörper. Das ist eine besonders grausame Art der Kriegsführung und auch eine relativ neue Art der Kriegsführung, die es eben erst seit Erfindung von Flugzeugen gibt. Und ein ukrainischer Künstler versucht, das einzuordnen. Kann es moralisch irgendwie vertretbar sein, ganze Städte zu zerstören? Sergei Lostnitsa heißt dieser ukrainische Filmemacher und er hat sich mit dieser Frage befasst und er hat aus Archivmaterial einen Dokumentarfilm gemacht darüber. Der heißt Luftkrieg, die Naturgeschichte der Zerstörung und unser Filmkritiker Christian Berndt hat diesen Film für uns gesehen.
Zu schönstem Sonnenwetter wird beim Tanztee geschwurft. Es sind Bilder unbeschwerten Freizeitvergnügens, mit denen Sergei Losnitsas Dokumentarfilm Luftkrieg, die Naturgeschichte der Zerstörung beginnt. Man sieht Archivaufnahmen aus dem Deutschland der 30er Jahre, idyllisches Landleben, elegantes Großstadtpublikum im Café Kranzler in Berlin und Straßenszenen aus Bremen, das märchenhaft mittelalterlich anmutet. Aber immer deutlich im Hintergrund hacken Kreuzfahnen und Hitlerporträts. Der NS-Staat ist omnipräsent. Dann ist plötzlich Schluss mit der Unbeschwertheit. Am Nachthimmel blitzen Lichter auf, Bomben krachen auf die Städte. Mit hartem Schnitt wechselt der Film von der Idylle in die Zerstörung. Bei Tageslicht sieht man, was nach den Angriffen von den Innenstädten übrig geblieben ist. Inspiriert zu diesem Film wurde Losnitsa, so erzählt er im Gespräch in Berlin, vom deutschen Schriftsteller W.G. Sebald. Der hatte 1999 mit seiner Schrift Luftkrieg und Literatur, in der er der deutschen Nachkriegsliteratur vorhielt, das Thema der Flächenbombardements auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg nie angemessen thematisiert zu haben, eine Kontroverse ausgelöst.
He touched a very important question, which still living in a dark corner.
Sebald berührt, sagt Losnitsa, eine wichtige Frage, die immer noch in einer dunklen Ecke ruht, die Bombardierungen europäischer Städte im Zweiten Weltkrieg. In seinem Film Luftkrieg, der ausschließlich aus Archivmaterial besteht, konzentriert sich Losnitsa auf Deutschland und England. Er zeigt neben den Aufnahmen der Bombenangriffe auf deutsche und englische Städte Bilder aus Munitionsfabriken und Ansprachen von Churchill und Goebbels.
Wir wissen, dass es gegen den britisch-amerikanischen Bombenterror nur ein wirksames Mittel gibt. Gegen Terror!
Losnitsa geht es in seinem Film darum, sagt er, das Konzept des modernen Krieges darzustellen, wie es nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden sei. Nicht mehr nur Armeen stehen sich gegenüber, sondern die gesamte Bevölkerung wird ins Kriegsgeschehen einbezogen und die Bombardierung von Städten als Kriegsmittel eingesetzt.
It's a concept and I just described this concept and I'm thinking that we have to think about how to protect our civilization from that.
Er will mit seinem Film zum Nachdenken darüber anregen, meint Losnitsa, wie man unsere Zivilisation vor dieser Kriegsführung schützen könne. Denn der aktuelle russische Angriffskrieg zeige, wie sehr das Konzept der Städtezerstörung fortlebe. In seinem kunstvoll montierten Film findet Losnitsa eindrucksvolle Bilder. Man sieht zum Teil noch nie gezeigte Archivfunde aus dem Vorkriegs- und Kriegsalltag. Und die nächtlichen Bilder der Bombenangriffe üben einen so ästhetischen wie schaurigen Sog aus. Wenn man allerdings Angriffe auf englische und deutsche Städte parallel aufeinanderfolgen sieht, wirkt das wie eine Gleichsetzung von Alliierten und deutschen Kriegsgegnern.
I'm not saying that it's not a terror.
Er wolle den Terror des verbrecherischen Nazi-Regimes nicht relativieren, sagt Losnitsa. Es gehe ihm nur um das verheerende Konzept der Städtebombardierung. Allerdings sieht man mit Ausnahme einiger zerstörter englischer Städte nur deutsche Ruinenfelder und keine anderen von den Deutschen in Grund und Boden bombardierte Städte wie Warschau oder Rotterdam.
I can show Warschau and etc. etc. But I didn't talk about that.
Er hätte auch, so Losnitsa, die Zerstörungen von Städten wie Warschau zeigen können, aber er wolle sich in seinem Film auf zwei Protagonisten konzentrieren, die der Strategie der Flächenbombardements folgten, Deutschland und England. Man kann Losnitsa getrost unterstellen, dass er die NS-Verbrechen nicht relativieren will. Vor 2 Jahren hat er einen preisgekrönten Film über das Massaker an Juden in Babin Yar im Zweiten Weltkrieg gedreht. Deutschland, so Losnitsa, war natürlich der Aggressor, aber die Städtebombardierungen seien nicht nur unmenschlich, sondern auch kontraproduktiv gewesen.
The idea was that the people start to fight with the authorities, with the power.
Die Idee hinter den alliierten Bombardierungen sei gewesen, die Bevölkerung gegen das NS-Regime aufzubringen, aber, so Losnitsa, das sei nicht passiert. Tatsächlich haben die Flächenbombardements die Bevölkerung und das NS-Regime wohl eher zusammengeschweißt, aber Losnitsas Konzept, die Städtebombardierungen als Phänomen losgelöst von den Ursachen des Krieges zu betrachten, geht kaum auf. Denn die Aufnahmen der unzerstörten deutschen Städte im Kontrast zu den Ruinen lassen natürlich das Gefühl eines schmerzlichen Verlustes entstehen. Dass aber vor dem Krieg bereits über 1000 Synagogen von den Nazis zerstört worden waren, gehört ebenso zum Bild deutscher Innenstädte vor 1939. Mit seiner Fokussierung auf das deutsche Leid lässt der Film ein irritierend schiefes Bild des Krieges entstehen, in dem die Opfer des NS-Terrors eine Leerstelle bleiben.
Christian Berndt über diesen Archivdokumentarfilm von dem ukrainischen Filmemacher Sergei Losnitsa heißt Luftkrieg, die Naturgeschichte der Zerstörung, und er ist ab heute in ausgewählten Kinos zu sehen. Und jetzt habe ich gleich Musik vom berühmtesten schlechten Klavierspieler der Welt. So hat sich der legendäre Medienkünstler Namjoon Paik selbst bezeichnet, weil Paik hat es geliebt, Musik auseinanderzunehmen, das Musikmachen auf die Schippe zu nehmen, Instrumente kaputt zu schlagen, das alles schön performativ aufzuziehen. Namjoon Paik ist ja eigentlich vor allem bekannt als großer Medienkünstler, berühmt geworden als Pionier der Videokunst, die er dann ab den 1980ern gemacht hat. Aber die Verbindung zur Musik, die hatte Namjoon Paik auch immer. Und wie sich die äußert, diese Verbindung, dazu gibt es jetzt eine Ausstellung in Dortmund, im Dortmunder U. Die Ausstellung heißt I Expose the Music und Rudolf Schmitz war für uns da.
...1961 komponierte Karl-Heinz Stockhausen für das Kölner Theater am Dom das Musiktheater Originale, in dem Namjoon Paik einen 7-minütigen Beitrag lieferte. Er schmierte Rasiercreme auf seinen Körper, warf Bohnen in den Publikumsraum, wickelte langsam eine Papierrolle ab, spielte etwas Klavier mit Baby-Schnuller im Mund. Dazu ertönte eine Collage aus Rundfunknachrichten, Kinderlärm, klassischer Musik, elektronischen Klängen. Was also ist Namjoon Paiks Verhältnis zur Musik? Denn genau das möchte Kurator Rudolf Frieling mit dieser Ausstellung herauskriegen.
Ich vermute mal, da gibt es keine einfache Antwort.
Nein, aber es gibt Indizien, wie zum Beispiel, dass der Spaß, ein Klavier umzustoßen, nie aufhörte. Es hat er unendlich exerziert in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Er hat sich jedenfalls selber nie geschont. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man merkt als Besucher oder Zuhörer, dass man auch nicht unbedingt geschont wird.
In 10 Räumen, darunter dem großen Oberlichtsaal, entfaltet sich mit einer Fülle von Materialien, Videos, Fotografien, Partituren, Objekten, geschriebenen Handlungsanweisungen, das unter Nam June Paiks Regie inszenierte Geschehen rund um Musik und experimentelle Performance. Kein Zweifel, eines der großen Vorbilder für den koreanischen Künstler war John Cage.
Er hat 1958 Cage das erste Mal in einem Konzert erleben können, war am Anfang sehr skeptisch. Nach einer Stunde war er ein komplett begeisterter Cage-Schüler geworden und hat dann auch sogar gesagt, meine Zeit ist inzwischen so determiniert, dass es before Cage gibt, BC, before Christ eigentlich, und danach. Ne?
Das Dortmunder Museum kann seinen Sammlungsschwerpunkt in Sachen Fluxus hier so richtig ausspielen. Zum Beispiel mit dem Objekt Schallplattenschaschlik von 1963. Ein hochkant gestelltes Radio dient als Sockel für 2 Metallstangen, auf die mehrere Schallplatten gespießt sind. Mit einem mobilen Tonabnehmer konnten diese Platten zu kakophonischem Leben erweckt werden. Scratching im Jahr 1963. Die heutigen Besucher dürfen sich zumindest an die 2 Mikrofone des Participation TV begeben, dort hinein singen oder sprechen, wobei dann tanzende farbige Strahlenbündel auf der Mattscheibe des Fernsehgeräts erscheinen. Schon in den späten 1970er Jahren, unter anderem zur Documenta 6, experimentierte Nam June Paik mit Live-Satellitenaufzeichnungen, die im Fernsehen übertragen wurden.
Er war der erste Künstler, der überhaupt in einem solchen globalen Maßstab gedacht hat. Und es ging nach wie vor zentral um Musik, in diesem Fall aber vor allen Dingen Popmusik. Also Laurie Anderson, David Bowie, Lou Reed, Peter Gabriel und so weiter. Ein Massenphänomen, sicher auch sehr stark beeinflusst von MTV, Videoclips, und insofern diese Idee, dass plötzlich für Musik und experimentelle Kunst ein solcher globaler Rahmen dasteht.
Nice and casual, I like that. Do you think we'll see any more of the Mardi Gras?
Im größten Saal des Dortmunder Museums dann das gewaltigste immersive Kunstwerk, das Nam June Paik geschaffen hat, die Sextinische Kapelle. 1993 im Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig uraufgeführt. Videos werden zufallsgeneriert an die Wände und Decke des Raums projiziert. Von Joseph Beuys über David Bowie, Charlotte Moorman, das Living Theatre bis zu Bildern von sibirischen Schamanen aus einem Dokumentarfilm von Ulrike Ottinger. Die Videos überlagern sich zu einem Kaleidoskop. Die Tonspur taucht uns in den Mix von kulturellem High und Low. Das ist einfach nur fantastisch, macht ziemlich nostalgisch angesichts dieser Explosion von Talenten und umstürzlerischer Ästhetik. Großartig auch die sprachlichen Volten, die Nam June Paik immer wieder vorführt. Frag nicht danach, was das Cello für dich tun kann, sondern frag danach, was du für das Cello tun kannst. Diese Paraphrase aus der Antrittsrede von John F. Kennedy prangt über einem Raum, der die Kollaboration mit der Cellistin Charlotte Moorman zeigt. Ebenso wie Nam June Paik ließ sie dabei gern ihre Hüllen fallen. Der Spaß, das Klavier umzustoßen, nimmt in dieser Dortmunder Ausstellung viele mitreißende Formen an. Und ein bisschen fragt man sich, wie kann das eigentlich noch getoppt werden?
Rudolf Schmitz hatte scheinbar großen Spaß an dieser alten Musikdekonstruktion. Ausstellung über Nam June Paik und die Musik. I Expose the Music heißt sie. Heute ist die Vernissage und dann läuft sie noch bis Ende August.